Also ich bin schon durch, jetzt gleich am Anfang der Sendung, was einfach an der unerträglichen Hitze liegt. Und ich hoffe, dass es Sergei Lochthofen besser geht, den ich jetzt am Telefon habe. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie, aber die jahrzehntelange Erinnerung an deutsche Sommer ist manchmal doch sehr wechselvoll. Das ist nur in letzter Zeit, dass es so warm ist. Trotzdem schauen wir schon mit Interesse zum Himmel, wenn das so eine ganze Woche über 30 Grad ist. Das hat man früher selten, sehr selten gehabt.
Wie haben Sie denn das Wochenende so überstanden? Das war ja schon mal sehr voll jetzt in Erfurt. Sind Sie so der Typ, der über das Krämerbrückenfest flaniert oder bei der Väterle Musik mal hier und da vorbeischaut?
Ich habe mal drauf geschaut, ob alles steht und ob alles läuft. Ansonsten ist so ein Gedränge in der Hitze für mich nicht der Fall. Also ich habe schön viel Sonntagszeitung und andere Sachen gelesen. Und es wird schön abgedunkelt überall und ein bisschen Durchzug und es lässt sich ertragen. Also ich fühle mich so deutlich besser, als wenn es dann 12 Grad sind und Nieselregen.
Und Sie tragen dann auch mal kurze Hosen, kann ich mir vorstellen. Ich habe Sie noch nie in kurzer Hose gesehen, aber ich glaube, bei solchen Anlässen tragen Sie auch mal kurze Hosen.
Eher selten. Man ist ja sozusagen solider Mann und muss ja auch mal zum Gartentor oder raus. Nein, das ist nicht unbedingt so meine bevorzugte Bekleidung. Also höchstens mal mehr oder so, aber in der Regel kurze Hose doch selten. Ich mag es auch nicht, wenn in der Stadt Leute rumlaufen, so richtig verflossen, alles hängt raus und kurze Hose und alles, also so wie ein bisschen wie im Garten. Also da bin ich der Meinung, ein bisschen mehr Disziplin gehört eigentlich hinein, aber das ist jetzt meine Meinung und ich toleriere natürlich, wenn andere Auffassung haben.
Ich weiß, Sie sind immer akkurat gekleidet. Das haben Sie übrigens mit dem Kollegen Carsten Rose gemeinsam, der auch immer ganz akkurat immer gekleidet ist, und Sie gehören auch dazu. Und Sie gehören auch zu Fußballfans, darf man auch mal sagen. Ich verfolge das ja auch so ein bisschen, aber Sie glauben sogar mehr die Fußballweltmeisterschaft. Ich steige mal damit ein, dass ich erst so in 2-3 Wochen, wenn das wirklich in die heiße Phase geht, dann richtig einsteige. Aber natürlich ist man immer interessiert, wie spielt denn die deutsche Nationalelf jetzt aktuell in den USA, in Mexiko und Kanada, findet ja die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Und Sie haben das Ticket gelöst für die K.O.-Runde. Sie sind jetzt im 16. Finale, denn Sie haben am Samstag die deutsche Nationalelf das zweite Gruppenspiel gewonnen gegen die Elfenbeinküste in letzter Minute. Es muss so gegen Mitternacht gewesen sein. Sie haben es wahrscheinlich live verfolgt. Ich musste am nächsten Tag arbeiten, habe geschlafen. Aber das 2:1 ist sehr spät gefallen. Wie verfolgen Sie denn die WM?
Das ist ja gemein Ihnen gegenüber. Ich dachte, Sie sind als Fan, egal was in der Welt passiert, wenn Weltmeisterschaft ist, schaut man. Ja, ich bin jetzt mittlerer interessiert. Ich bin insgesamt ein neugieriger Mensch. Insofern, sage ich mal, fällt auch der Fußball da rein. Vor allem, wenn eine WM ist. Also ansonsten kann ich darauf auch gut verzichten. Also ich bin nicht jetzt fanatisch an dieser Stelle. Und der Umstand, den Sie jetzt so locker beschreiben, als gute Nachricht schon mal, dass es in die nächste Runde geht, das ist ja angesichts der Mannschaften, die dieses Jahr bei der Größe dieser WM und der Stückzahl, die da inzwischen bombastisch groß ist, ja auch nicht ganz so verwunderlich, dass Deutschland es geschafft hat. Wenngleich die erste Hälfte des Spiels gar nicht so gut ausgesehen hat. Also wir sind dann noch, sag ich mal, steigerungsfähig in jeder Hinsicht, und es gibt gute Gründe, warum bei den Buchmachern nun Frankreich oder Spanien oder Argentinien auf Platz 1 stehen und Deutschland nicht zu den Spitzen bewährten sozusagen Mannschaften gehört. Also wir müssen uns noch ganz schön steigern und haben aber das eine oder andere Talent, das möglicherweise hier bei dieser Geschichte ja zum Tragen kommt. Jetzt Undarf hat das ja fast alleine gewonnen und wurde eingewechselt.
Dennis Undarf, genau, wurde eingewechselt, hat im Alleingang dann das Spiel, fast im Alleingang, ne, gehört der Mannschaft dazu gedreht, und Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, hat sozusagen, wenn man so möchte, hier ist auch wieder die Phrase angesagt, hat den Sieg eingewechselt, wie dann immer die Formulierungen sind. Wir haben noch viele andere Themen zu besprechen, werden aber immer wieder...
Ich wollte nur einen Satz noch dazu sagen, also mich interessiert ja auch immer Fußball nicht nur als Sportereignis, sondern wie wirkt es in die Gesellschaft hinein? Also es ist schon ganz gut für Deutschland in dieser Situation, dass es weitergeht, ja, dass man das Gefühl hat, man kann sich zusammenreißen. Und ich finde es ja interessant, es gibt ja nun, sage ich mal, politische Kräfte in diesem Land, vor allem auch in Thüringen, extreme Kräfte, die in Zweifel ziehen, dass Migration für dieses Land hier, die Thüringer sterben ja nur langsam aus, das sieht ja auch jeder, dass die sozusagen wichtig werden. Und in der Fußballmannschaft sieht man das wunderbar, dass ohne dem höchstwahrscheinlich die rein biodeutschen Fußballspieler noch nicht einmal die Qualifikation geschafft hätten. Also das heißt, wenn wir nach Frankreich, nach Spanien, nach England schauen, nach Deutschland, die Fußballmannschaft spiegelt in gewisser Weise auch das wider, was die Zukunft dieses Landes ist. Und insofern, ohne UNDAF, ohne einem jesidischen Türken, zumindest von der Abstammung her, wäre höchstwahrscheinlich die Lage viel schlechter.
Also wir halten nochmal fest, das gilt ja schon seit ein paar Jahren, dass, was die Fußball-Nationalelf angeht, ist man in Teilen, wenn das die Gesellschaft wäre, schon weiter als in der übrigen Gesellschaft fernab des Fußballs, was diesen Aspekt angeht. Das kann ich nur bestätigen. Wir können ja vielleicht auch mal eine Brücke schlagen vom Fußball zum G7-Gipfel, der zu Ende gegangen ist in Evian in Frankreich. Und zwar die Frage, wie werden Sie verfahren? Es gab da ja auch das Thema Fußball in Form eines Trikots. Bundeskanzler Friedrich Merz hat ein Trikot, ein Fußballtrikot der deutschen Nationalelf mit der Nummer 47 an Donald Trump verschenkt. Nummer 47, weil er der 47. US-Präsident ist. Solche Gesten gibt es ja immer wieder in der Politik, so kleine Geschenke und so. Sie haben das vielleicht auch als Chefredakteur manchmal gemacht, so eine kleine Aufmerksamkeit. Wie fanden Sie diese Geste in der Gesamtsituation? Weil es gab viel Kritik, das sei ja unterwürfig und schleimig und so weiter und so weiter. Das sind die Worte nicht von mir, sondern die da mitunter von anderen gefallen sind. Wie haben Sie das beobachtet beim G7-Gipfel?
Ja, die Europäer haben einfach den Infantino gemacht. Das heißt also, die Schleimspur war wirklich so, dass man darauf ausrutschen konnte. Aber das ist Pragmatismus. Das habe ich ja schon bei vorangegangenen Gesprächen gesagt. Es nützt uns nichts, wenn der Merz ihm die Zunge zeigt und sagt, du bist ein Blödmann. Das weiß jeder in dieser Runde. Er ist halt ein Blödmann mit viel Macht ausgestattet. Und das müssen wir berücksichtigen. Jede dieser Zwischenfälle führt ja letztlich dazu, dass auf wirklich absurde Art und Weise Länder, Nationen bestraft werden. Schauen Sie mal den Streit mit der Meloni. Ich weiß nicht, ob Sie den mitbekommen haben. Donald Trump ist ja stocksauer, dass sie ihm bei diesem Abenteuer im Iran nicht die Unterstützung gegeben hat, die er sich vorgestellt hat. Die Amerikaner durften auch die Flugplätze in Italien nicht nutzen und so weiter. Jetzt hat er einen Frust rausgelassen und hat nun, sagen wir, nach außen hin so dargestellt, als ob sich die Meloni angebietet hätte, unbedingt mit ihm ein Foto machen zu wollen. Selbst wenn das so gewesen wäre, wäre es unanständig, darüber laut zu reden. Aber jetzt das in der Öffentlichkeit auszutragen, die Meloni hat ziemlich scharf darauf reagiert. Das heißt, sie war vorher der Liebling vom Papa, jetzt ist es offensichtlich nicht mehr. Ich will nur deutlich machen, jede dumme Geste gegenüber diesem dummen Menschen kann dazu führen, dass es hier bei uns 100.000 Arbeitsplätze kostet. Das gilt es zu vermeiden.
Gehen wir mal zum G7-Gipfel selber zurück. Also zur Erinnerung für die, die immer überlegen, G7, das sind die 7 führenden Wirtschaftsnationen der Welt, die sich regelmäßig treffen. Was ist denn jetzt übrig geblieben? Also unter anderem gab es ja einstimmig einen Beschluss, dass eben gegen Russland die Sanktionen um ein Jahr verlängert werden. Übrigens habe ich jetzt gerade, also es geht um den Gipfel in Evian. Also was ist jetzt übrig geblieben von diesem Gipfel in Evian?
Naja, ich sage mal jetzt, von dem G7-Gipfel ist übrig geblieben, dass Amerika zwar militärisch den Iran schwer getroffen hat, mit Hilfe auch der Israelis, aber letztlich die Drohung da ist, dass man diesen Krieg verliert. Wir sind ja in einer Situation, wo bei der Verhandlung, die ja heute Nacht ja angedauert haben und wo der Benz und die Iraner miteinander doch halbwegs zivilisiert umgegangen sind, das ist bei Herrn Benz auch nicht in jedem Fall denkbar, dass man am Ende den Status, den man vor dem Krieg hatte, wenn man den herstellen kann, dass die Straße vom Hornus frei ist, dass das Öl dort fließen kann, dass man sich gegenseitig nicht wieder beschießt, dass das schon als sozusagen Sieg gefeiert wird. Von der Absicht, das Regime zu stürzen oder der Absicht, das Atomwaffenprogramm tatsächlich ernsthaft zu gefährden und das Raketenbauprogramm zu gefährden, sind wir ja weit entfernt. Und Donald Trump ist froh, wenn die Gespräche irgendwo ins Endlose gehen, damit er möglicherweise sein Märchen erzählen kann, dass er der große Sieger ist und mit Blick auf die Herbstwahlen in Amerika vielleicht doch noch ein paar Punkte macht. Also wir sind hier wirklich leider, sage ich mal, auch für das iranische Volk eine bittere Geschichte, nicht weitergekommen, trotz dieser massiven Einsatzes von Milliarden und Hunderten Millionen für Waffen, für Bomben, für Raketen und alles, was dazu gehört, trotz der Situation, dass man die Ukraine fast hat seitens der Amerikaner fallen lassen. Dass man jetzt wieder sich mit der Ukraine beschäftigt, das könnte unter Umständen eine gute Nachricht aus den letzten Tagen sein.
Sie haben im Grunde jetzt schon das andere Thema eingeflochten, nämlich das Rahmenabkommen der USA mit dem Iran. Muss man vielleicht nochmal erklären, deswegen immer die Begrifflichkeiten Rahmenabkommen. Also man hat sich erstmal darauf geeinigt, dass man zu einem Friedensvertrag binnen 60 Tagen kommen will. Und Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, es gab da verschiedene Punkte, wo man eigentlich sagen müsste, dass der Iran da gut verhandelt hat, auch wenn das Donald Trump einem anders verkaufen will. Aber da sind sicherlich noch Spielräume innerhalb der nächsten 60 Tage, oder wie sehen Sie das?
Naja, ich würde mal sagen, das Ganze wird ein bisschen in den Hintergrund jetzt gedrängt, die nächsten Tage. Die Weltmeisterschaft bei uns, falls wir weiterkommen, falls andere europäische Mannschaften weiterkommen, wir schauen uns das mal an, da wird dann schon doch ein bisschen Schwung reinkommen in die Bude. Wir gehen auf den Sommer zu. Ich weiß es nicht, die Rentenreform, morgen gibt es dazu die Einzelheiten. Wenn Sie es schaffen, in der Politik insgesamt das nicht zu zerreden, sondern erstmal den Kern des Ganzen zu machen, und für die ostdeutschen Abgeordneten im Parlament ist es sehr wichtig, dass die Menschen, die einfach mit dieser staatlich garantierten Rente auskommen, kommen, nicht unter die Räder kommen. Wenn wir das hinkriegen und das insgesamt sozusagen in den Sommer hineinstellen, dann kann es schon ein bisschen, sage ich mal, eine andere Stimmung entstehen, was ganz gut wäre auch für die Wahlen im Herbst in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.
Herr Lochthofen, Sie sollten Politiker werden. Ich finde es sehr, ich komme gleich drauf. Pardon, darf ich ganz kurz, Sie sollten Politiker werden, darf ich ganz kurz dazwischen grätschen, weil ich habe eben doch eigentlich gerade überlegt, während Sie antworten, ich habe doch eigentlich nochmal eine Frage zu dem Friedensabkommen, zu dem möglichen mit dem Iran und USA gesprochen. Jetzt sind Sie schon im Inland beim Thema Rente, haben Sie aber sehr geschickt gemacht. Sie haben mich da so ein bisschen jetzt geführt. Also Sie haben jetzt nicht komplett auf die Frage geantwortet, aber Sie haben schon das gute Stichwort geliefert. Man muss ja dazu sagen, eine Rentenkommission hat jetzt sich schon zusammengesetzt. Morgen will man dann weiter dann eben diese Vorschläge einbringen, um mal so ein paar rauszugreifen, weil Sie sind ja im Ruhestand und Sie können ja mal aus entspannter Sicht von hinten raus sozusagen das kommentieren. Also unter anderem steht im Raum, dass jetzt die Rente mit 63 nicht mehr so einfach möglich ist. Zuverdienste dann auch als Ruheständler nur für Studierende. Also es gab so ein paar Punkte, dass das zum Beispiel darauf hinausläuft, dass man bis 70 möglicherweise dann doch arbeitet. Also das sind ja schon so Sachen, wo man so merkt, es wird unangenehmer werden, so was die Vorschläge angeht. Ich weiß nicht, was Sie davon gelesen haben. Ihnen kann es ja egal sein eigentlich.
Na, alles andere wäre ja natürlich auch gelogen. Ich meine, wir sind ja in der Situation, wo die Menschen auf der einen Seite sagen, ja, Reform, mach doch endlich Reform. Natürlich nicht auf die Kosten der eigenen Leute. Ja, das heißt also, immer die anderen sollen natürlich zahlen dafür. Ich habe ja in unseren Gesprächen immer wieder darauf hingedeutet, dass das Ganze leichter wäre, wenn man tatsächlich die hohen Vermögen, die hohen Erbschaften in Deutschland ganz anders anfasst. International auch nicht unüblich, da ist Deutschland eine rühmliche Ausnahme. Wenn dann die CDU sozusagen im Sozialen dann anschneiden geht, wäre das sozusagen mit dem Verweis, dass man bei den Reichen schon längst zugelangt hat, leichter. Es tut mir leid, dass man genau den anderen Weg geht. Erstmal den Leuten, die sowieso weniger haben, erstmal die Perspektive verbaut, dass es besser wird. Das ist nicht gut, sagen wir an dieser Stelle. Und ich glaube, da gibt es auch noch Korrekturbedarf, eindeutig an dieser Stelle. Dass wir was tun müssen, das ist unbestritten. Thüringen ist das beste Beispiel dafür. Wir sterben einfach aus. Das heißt, es gibt einfach weniger Leute, die arbeiten. Das ist ganz perspektivisch so. Und da wir auch noch alles tun, damit es keine Zuwanderung in Thüringen gibt. Das heißt, bei uns ist dieser Prozess des Niederganges an dieser Stelle schleunigter. Nicht, weil irgendjemand das ganz böse einleitet, sondern weil die Leute durch ihr Wahlverhalten genau das begünstigen. Die Menschen sind nicht immer sehr vernünftig und sind auch oftmals nicht in der Lage, die nächsten zwei, drei Schritte vorauszusehen. Wir sehen das ja auch in anderen Ländern. Schauen Sie mal in Großbritannien. Die Wirtschaftslage ist deutlich besser dort. Die haben Wachstum. Viele Reformen sind angeschoben worden. Der Starmer ist ein erfolgreicher Ministerpräsident und wird höchstwahrscheinlich morgen bekannt geben, dass er zurücktritt, weil einfach die Menschen gerne einen Boris Johnson haben wollen, der ihnen irgendwelche Geschichten erzählt, oder Nigel Farage oder ein Donald Trump. Das heißt also, leider gibt es viel zu viele Menschen, die sich Unsinn einreden lassen und gerne unterhalten werden wollen, auch wenn es zu ihrem eigenen Nachteil ist. Und so ist es bei uns auch. Die Rentenreform muss kommen. Ob das dazu führt, dass jemand, der eine schwere körperliche Arbeit ein Leben lang hatte, der dann erst mit 70 in Rente geht, das glaube ich nicht. Also man muss da schon etwas differenzierter an die Dinge rangehen. Aber in der Tendenz, wenn jemand erst mit 32 Jahren sein Studium abgeschlossen hat, und dann sehr günstig sozusagen untergekommen ist beim Staat, vielleicht in irgendeiner Verwaltung, dass der eventuell nicht mit 63 vorzeitig in Rente geht, was jetzt im Augenblick ja durchaus möglich ist und passiert. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man da einfach mal zu einer realistischeren Sicht auf die Dinge kommen muss.
Wir haben jetzt im letzten Drittel des Espresso-Plauschs noch ein paar Sachen auch aus Thüringen kommt, die wir im Vorfeld gesagt haben, unbedingt besprechen müssen. Einmal die Landratswahl in Saalfeld-Rudolstadt. Der SPD-Landrat bleibt der SPD-Landrat und hat am Wochenende sich in der Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten durchgesetzt. Sie haben schon im Vorfeld geschrieben, es ist wahrscheinlich, dass es so ausgehen wird, aber Sie sind auch ein bisschen beruhigt oder wie haben Sie das verfolgt?
Naja, ich glaube, das merken die meisten Menschen gar nicht, wenn nicht die Katastrophe stattfindet. Das heißt, dass ein Landrat gewählt worden ist in Saal-Rudolstadt, interessiert die Erfurter relativ wenig oder die Weimarer. Vielleicht die Weimarer, die sind etwas näher dran an den Dingen. Aber, sag ich mal, sobald es andersrum kommt, dass ein Extremist an die Stelle kommt, dann wird das natürlich zum nationalen Thema. Und wir schrammen sozusagen Stück für Schritt an solchen Themen vorbei. Es zeigt sich immer mehr, was vielleicht in der gesellschaftlichen Diskussion kaum richtig umgesetzt wird und besprochen wird. Es geht jetzt jedes Mal um Demokratie, Nicht-Demokratie. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr, ob die CDU besser ist oder die SPD besser ist oder die Grünen vielleicht etwas haben oder die Linken. Die haben ja mit ihrem Parteitag auch sich selbst eingestellt mit der Wahl eines relativ extremen Mannes aus dem Westen. Aber ich will nur sagen, es geht jetzt jedes Mal spitz auf Knopf immer um die gleiche Frage. Wird es ein Demokrat oder wird es kein Demokrat? Und das ist natürlich eine nervige Geschichte, dass wir uns in die Situation gebracht haben, dass die Hälfte der Bevölkerung durchaus in der Lage ist, das so zu entscheiden. Gleichzeitig ist die Wahlbeteiligung nach wie vor gering. Das heißt, 50% knapp drüber sind dahin gegangen in Saalfeld-Rudolstadt. Das ist nicht gut. Das heißt, die Mobilisierung vernünftiger Menschen müsste besser sein. Dann hätten wir das Problem in dieser Art und Weise nicht.
Also trotzdem haben wir deswegen nochmal genau hingeschaut. Mobilisierung ist ein Stichwort, wird uns bei den nächsten Wahlen auch mit beschäftigen. Ne? Wie viele gehen dann zur Wahlurne, das kann man schon sagen. Und dann haben wir hier noch ein Thema und das ist auch ganz spannend, weil das Sie ja auch als jemand anspricht. Und zwar, wie hältst du es mit der künstlichen Intelligenz beim Schreiben von Texten? Und Sie sind ja nun mal ein schreibender Mann, jemand, der selber viele Texte geschrieben hat, aber auch redigiert hat. Und es geht um das Thema, unser Ministerpräsident Mario Vogt, CDU, Ministerpräsident von Thüringen, der hat unter anderem in der FAZ einen Artikel veröffentlicht, der offenkundig mit KI geschrieben wurde. Die FAZ hat jetzt zwischen den Artikel jetzt runtergenommen, man findet es nicht mehr so leicht, aber es wurde so wahrgenommen als Hüstel, ist schon ein bisschen peinlich auch. Wie bewerten Sie das?
Ja, ich bin da nachsichtig ein bisschen, aber ich glaube auch, das ist leichtsinnig gewesen, was man da macht. Man hat es in der Euphorie, er ist ja ein bisschen Medien- und KI-affin, das wissen wir ja, also auch mit dem Gefühl, man sei sozusagen dem Fortschritt aufgeschlossen, hat man das eine oder andere gemacht, was übertrieben ist und natürlich nicht die richtige Kontrolle über das gehabt, wenn man einen eigenen Beitrag macht zu einem Gedenken des Holocaust und verlässt sich da auf KI und Zuarbeit. Das ist nicht gut, das ist nicht gut gelaufen. Und es ist ja auch inzwischen viel breiter die Diskussion. Die einen sagen, ja, KI ist nicht mehr wegzudenken, längst wird damit gearbeitet. Die anderen sagen juristisch nein, es gibt Bereiche, wo ich, wenn ich als Autor zeichne, es auch so sein muss, dass das, was da steht, von mir auch gemacht worden ist. Ich habe das ja schon mal in einem früheren Gespräch mit uns beiden hier erwähnt. Im Presserat, der ja sozusagen für solche Sachen auch im Journalismus zumindest die Kriterien erarbeitet, gab es eine scharfe Diskussion, an der ich teilgenommen habe. Es gibt ein Plenum, das entscheidet dann, ob ein Paragraph eingeführt wird oder verschärft wird oder so. Ich bin wirklich hoffnungslos unterlegen. Da waren vielleicht 10% der Leute der gleichen Meinung wie ich und ich war eigentlich fast der Wortführer an dieser Stelle, dass man im Journalismus KI viel deutlicher ausweisen muss. Das heißt, jeder Beitrag, der mit KI erstellt worden ist, muss auch gekennzeichnet werden. Das haben wir nicht getan. Die Folge ist, dass natürlich hier auch ein öffentliches Kriterium fehlt, um dann sich richtig zu verhalten. Wir sehen ja auch, dass Journalisten, es ist ja der ehemalige Chefredakteur des Tagesspiegels in Berlin, auch in die Kritik geraten und muss sich entschuldigen, dass er viele Beiträge mit Hilfe der KI geschrieben hat. Also ein gestandener Journalist, den man aus vielen Diskussionen und Auseinandersetzung in diesem Land kennt. Das heißt also, dass nichts nur ist, wir sind in einer frühen Phase und das ist noch nicht einfach, sozusagen das zu handhaben. Mario Vogt versucht das jetzt auszusitzen, leise sozusagen so das von dem Thema wieder abzulenken. Letztlich kann er nichts anderes machen. Es ist sozusagen kein gutes Argument an dieser Stelle, was er hat. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass Deutschland die völlig falsche Diskussion führt. Wir sind bei KI hoffnungslos den Amerikanern und auch den Chinesen ausgeliefert. Dass wir haben vor unseren Augen, trotzdem wir wissen, dass diese beiden Länder sehr egoistisch das auch handhaben, haben wir es zugelassen, dass die wiederum führend sind und wir in Europa und auch in Deutschland, wir sind die drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, dass wir nicht in der Lage sind, auf eigene Ressourcen zurückzugreifen. Das ist das eigentliche Thema, das führen wir nicht.
Das haben Sie jetzt schon die Kreise wieder ein bisschen höher gezogen. Ich habe gerade, während Sie geantwortet haben, gedacht, und das war ganz spannend von Ihnen zu hören, weil Sie haben vor 16 Jahren aufgehört als Chefredakteur. Also das ist jetzt schon eine Weile her. Damals war 2010 KI noch kein Thema. Wie würden Sie denn, wenn Sie heute noch Chefredakteur wären, verfahren? Also bei eigenen Texten, die Sie vielleicht möglicherweise schreiben? Und wenn eben dann Redakteure und Redakteurinnen auch KI zu Hilfe nehmen, würden Sie da Leitlinien einfahren? Wie würden Sie damit umgehen?
Ich bin der Meinung, bei namentlich gekennzeichneten Beiträgen grundsätzlich kann es nicht sein, dass Elemente in dem Text stehen, die nicht von dem Autor verfasst sind. Ob ich im Vorfeld bei der Recherche KI nutze oder Wikipedia nutze, was noch einfacher ist, oder andere Dinge, das ist alles überlassen demjenigen, wenn er recherchiert. Wenn er dann schreibt und es erscheint unter seinem Namen, dann kann er nicht auf Versatzstücke anderer Maschinen sozusagen zurückgreifen, dann birgt er damit mit seinem Namen dafür, dass das alles authentisch ist. Das muss im Journalismus so bleiben, weil das unterscheidet den wirklich fundierten und gut gemachten Journalismus von dem, was zum Teil natürlich auch immer mehr zunimmt. Ich glaube, wenn Sie in einer heutigen Regionalzeitung nur mal kurz antippen und das rausfallen lassen, was mit KI gemacht ist, dann haben Sie große weiße Löcher in der Zeitung. Das heißt, da wird schon längst gearbeitet und ich habe es ja gemerkt bei der Debatte im Presserat, dass vor allem der Teil der Verleger vehement darauf gesetzt hat, dass KI nicht ausgewiesen werden muss am Ende des Beitrags. Ich war ja dafür, dass an jedem Beitrag, wo KI enthalten ist, unten drunter ein kurzer Nebensatz steht, mithilfe KI erstellt. Punkt. Ja? Aber ich sage jetzt mal, es gibt viele Bereiche, wo das sogar hilft. Ja, ich sehe ja die vielen Fehler in der Zeitung, also dass die Korrekturen eigentlich kaum stattfinden. Da kann KI durchaus helfen. KI kann helfen auch bei Routinevorgängen. Also das heißt, ein Polizeibericht muss vielleicht nicht jedes Mal journalistisch aufs Schönste umgearbeitet werden. Aber in den wesentlichen Texten, die die Zeitung ausmachen, kann das nur ein Hilfsmittel sein und das auf keinen Fall in die Texte 1:1 einfließen kann.
Letzter Punkt dazu, ich bin jetzt nochmal im Konjunktiv. Wenn Sie als Chefredakteur jetzt noch aktiv wären und Sie würden selber mal wieder einen Leitartikel schreiben, würden Sie genauso vorgehen wie beschrieben, auch mal Wikipedia zu Hilfe nehmen, aber in Ihrem Text würde kein KI-Satz auftauchen, weil Sie könnten es ja kennzeichnen und sagen, dieser Abschnitt wurde mit KI gekennzeichnet, Sie würden es gar nicht erst machen.
Also ich bin der Meinung, dass ein Autorenbeitrag ist. Schauen Sie sich doch mal die Dinge mal an. Sie beauftragen die KI, was zu schreiben. Ich beauftrage die KI, was zu schreiben. Dann erscheinen zwei Beiträge, einer unter Hucke, einer unter Lochthofen. Und beide haben identische Passagen, weil wir die KI abgeschrieben haben. Also das geht nicht. Ich würde sagen, da muss man schon aufpassen, dass man Qualität liefert, wenn man dafür auch noch Geld verlangt. Also das ist bei Zeitungen sicherlich der Fall. Und da erwarte ich auch, dass da ein sauberer Strich gezogen wird. Ich bedauere es sehr, dass der Presserat sich nicht dazu durchgerungen hat, auf den Druck der Verleger hin, da Klarheit zu schaffen. Ich würde auf Dauer sagen, würden das die Leser auch honorieren, sagen, an der Stelle habe ich nichts dagegen. Bei anderen Sachen ist eine Aufmachung, ist ein Porträt, da möchte man nicht mit der KI da haben, ja.
Wir haben schon gesagt am Anfang, dass es gute Nachrichten haben Sie schon eingeflochten, unter anderem die Nationalelf, die eben auch Menschen mit Migrationshintergrund, also alle zusammenbringt und das schon ein guter Spiegel der Gesellschaft wäre. Eine gute Nachricht. Haben Sie noch eine weitere gute Nachricht?
Wir haben eine wunderbare gute Nachricht heute. Also mehr kann man nicht haben. Die Deutschen sind offensichtlich sozusagen in der ersten Runde Fußball weitergekommen. Wir müssen sehen, wer auf uns, wir können ja sozusagen großes Glück haben, dass am 19. das Spiel ordentlich läuft und dann wir möglicherweise auch Brasilien treffen oder so etwas schon im Vorspiel, also im 16. der Finale. Das heißt also, das kann schon ganz schön hart werden, ja. Insofern ist es nicht selbstverständlich, dass wir weiterkommen und wir müssen unsere Qualität auch deutlich steigern. So wie die bis jetzt gespielt haben, auch wenn es manchen Spaß gemacht hat, haben sie natürlich im Halbfinale oder im Finale nichts zu suchen bis jetzt. Also müssen sie sich deutlich steigern. Also insofern eine gute Tendenz, gute Nachricht und dass wir im Saalfeld Ruderstadt nicht jetzt plötzlich noch einen zweiten AfD Landrat haben, also ich glaube, da können wir uns auch schon sehr freuen. Also insofern sind die anderen Sachen, dass ein schöner Sommer ist und eine gute Nachricht, etwas kleiner.
Sagt Sergei Lochtow, ich ergänze gerne nochmal, bevor das 16. Finale dann ist, wo die Deutschen schon drinstehen, steht trotzdem noch das unbedeutende dritte Gruppenspiel diese Woche aus gegen Ecuador, aber das könnten sie sozusagen auch verlieren. Ist jetzt ein Testspiel für sie geworden.
Das wäre nicht
aber
schlimm, wenn sie es verlieren.
Bitte, wäre nicht schlimm.
Nein, das wäre für die Motivation sowohl im Land als auch für die Mannschaft nicht schön.
Ach, wäre nicht schön.
Ja. Nicht anstrengend. Das war schon jetzt bei diesem letzten Spiel nicht gut, dass sie so lange hinterhergehangen haben. Wir müssen wirklich aufs Feld kommen und sagen, wir wollen spielen. Wenn sie die erste Hälfte genommen haben, am Sonnabend des Spiels, da waren die anderen deutlich besser und das ist eine kleine Mannschaft aus Afrika. Das heißt also, wir sind wirklich da in der Bringepflicht und die Motivation fehlte. Das ist etwas, was der Trainer natürlich auch sehr stark im Auge haben muss. Wenn diese reichen, teuren Spieler nicht bereit sind, sich richtig zu engagieren. Die anderen waren stärker engagiert. Und das ist das, womit wir gewinnen können. Deutschland hat immer nur gewonnen, auch wenn sie sich engagiert haben.
Sagt Bundestrainer Sergei Lochtow, nein, das war ein Scherz, sagt Sergei
einer
Lochtow.
Einer von 82 Millionen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja so viele, genau, einer von 82 Millionen, einer hat jetzt gesprochen. Vielen Dank, Herr Lochtow, kommen Sie gut durch die Woche. Ich habe schon gesagt zu mir, aber auch zu allen Hörern und Hörerinnen, aber ich sage es auch zu Ihnen, viel Wasser trinken, sogar mehr als 2 Liter am Tag, da kommt der Altenpfleger ein bisschen in mir durch. Also ganz viel trinken muss ich mir auch selber immer sagen, weil es wird eine wirklich heiße Woche.
Also, tschüss.
Machen Sie es gut, tschüss.